willkommen zum Business Resilience Podcast mit wertvollen Expertentipps und spannenden Einblicken in die Welt des Notfall- und Krisenmanagements von und für Unternehmen.
Die Stromnetze sind sicher, Stromausfälle sind sehr selten und stets von kurzer Dauer. Das war zumindest bislang das Mantra der Behörden, der Energienetzbetreiber und auch der Energieversorger. Mittlerweile wissen wir, dieses Mantra ist überholt. Dafür haben verschiedene Ereignisse gesorgt. Da wären Naturereignisse wie die Schneekatastrophe im Münsterland im Jahr 2005 oder die Flutkatastrophe in der Eifel im Jahr 2021. Die haben zu mehrtägigen, in einigen Fällen sogar mehrwöchigen Unterbrechungen der Stromversorgung geführt. Dann gäbe es auch noch das menschliche Versagen, wie zum Beispiel im November 2006. Damals waren Teile von Deutschland, Belgien, Frankreich, Österreich, Italien und sogar Spanien bis zu 2 Stunden aufgrund einer fehlenden Kommunikation ohne Strom. Was war passiert? Ein Schiff wollte eine Freileitung passieren, die dafür abgeschaltet werden musste. Allein die Botschaft, dass diese Leitung abgeschaltet wird, hat nicht die entsprechenden Stellen erreicht. Es kam dazu einer Kettenreaktion und Westeuropa hatte bis zu 2 Stunden keinen Strom. Es gibt aber auch menschliches Versagen bei Baustellen. In Berlin-Köpenick im Februar 2019 hat ein Baggerfahrer unwissentlich eine dicke Hauptleitung durchtrennt. Hinzu kommen Defekte, wie zum Beispiel brennende Transformatoren oder glühende Hochspannungsleitungen, wie wir sie in Flevoland im September 2022 in den Niederlanden gesehen haben. Große Überlandleitungen, die am Glühen und am Qualmen waren, ein gruseliges Bild. Dann gibt es aber noch die Ungleichgewichte zwischen Erzeugung und Verbrauch. Die belasten die Strominfrastruktur bis an die Grenzen der Belastbarkeit. Dann gibt es auch noch Unfälle, zum Beispiel den jungen Traktorfahrer, der im September 2022 auf einem Feld zwischen Köln und Aachen einen Strommasten übersehen hat, nennen wir es mal so, gegengefahren ist und diesen umgestoßen hat. Nicht zuletzt gibt es auch Akte der Sabotage, etwa Angriffe auf die Energieinfrastruktur in der Ukraine, Anfang März der Anschlag auf die Stromversorgung für das Tesla-Werk in Grünheide bei Berlin. Das ist allerdings alles kein neues Phänomen. Bereits im April 1995 gab es einen gescheiterten Anschlagsversuch auf eine der 2 Hauptleitungen für die Metropole Wien in Österreich. Und aus Österreich, genauer gesagt aus Wien, stammt unser heutiger Gast, der uns heute und in 2 weiteren Folgen des Podcasts rund um das Thema Stromausfall und Blackout begleiten wird. Einen herzlichen Gruß nach Wien. Herzlich willkommen, Herbert Sauruck. Ich vermute, den meisten Hörerinnen und Hörern müssen wir Herbert Sauruck gar nicht vorstellen. Und es freut mich riesig, ihn heute hier als ausgewiesenen Experten bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Herbert Sauruck ist seit dem Jahr 2012 als Experte international in der Blackout- und Krisenvorsorge tätig. Er ist unter anderem Präsident der Gesellschaft für Krisenvorsorge, unter anderem Lektor der Fachhochschule Technikum Wien, der Pädagogischen Hochschule Steiermark, der Technischen Universität Wien, der Donau-Universität Krems und einiger anderer Einrichtungen, natürlich gefragter Keynote-Speaker und Autor. Er ist auch Trainer und Prozessbegleiter für den Ausfall lebenswichtiger Infrastrukturen in der Kommunalverwaltung und auch in Unternehmen. Und er ist Mitautor des vor wenigen Wochen erschienenen Leitfadens für die Blackout-Vorsorge in Unternehmen und Organisationen. Ein Leitfaden, den ich Ihnen ganz herzlich, liebe Hörerinnen und Hörer, empfehlen möchte. Aber jetzt erst einmal zu dem großen Thema Blackout und Stromausfall. Ist das noch Stromausfall oder schon Blackout? Lieber Herbert Sauruck, bitte räumen Sie doch für uns einmal in dieser Gemengelage der Begrifflichkeiten auf. Was unterscheidet denn jetzt den Stromausfall vom Blackout und wann kommt dieser ominöse Brownout ins Spiel?
Ja, vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, das näher zu beleuchten. Also es ist ganz wichtig, diese Unterscheidung auch vorzunehmen. Stromausfall kennen die meisten von uns, tritt sehr selten auf. In Deutschland im Durchschnitt 10 Minuten ungefähr pro Jahr. Also die meisten erleben den gar nicht. Ist nach wenigen Minuten bis wenigen Stunden in der Regel vorbei, mit Ausnahmen, wir haben es jetzt gerade in Berlin gesehen, dass es auch durchaus mal länger dauern kann, wenn eine Absicht dahinter ist. Aber ja, grundsätzlich nichts Tragisches, in den meisten Fällen geht das schnell vorbei. Wobei schon auch immer wieder auch die Beobachtung ist, dass bei Unternehmen durchaus erhebliche Schäden auftreten können, auch bereits bei kurzen Stromausfällen, und das ist auch immer wieder überraschend. Hängt damit zusammen, dass wir halt nicht gewohnt sind, dass sowas auftritt und daher annehmen, es funktioniert immer und daher auch für kurze Ausfälle oft unzureichend vorbereitet sind. Ein Blackout ist dann nicht nur ein längerer Stromausfall, daher ist es auch immer sehr wichtig, das zu definieren, weil jeder unterschiedliche Bilder dazu im Kopf hat, aber keine gemeinsame Sicht da ist. Und in meiner Definition geht es beim Blackout um einen plötzlichen, ungeplanten, überregionalen, das heißt mindestens mehrere Staaten oder größere Staatsgebiete betreffenden und länger andauernden Stromausfall. Länger komme ich noch dazu, aber es geht vor allem dann um den danach folgenden Infrastruktur- und vor allem Versorgungsausfall, der eben erheblich länger dauert als der Stromausfall. Und ein wichtiger Zusatz in meiner Definition ist auch, eine Hilfe von außerhalb ist nicht zu erwarten. Das heißt, weder für mich als Einzelperson, Individuum, Familie, noch als Unternehmen, Organisation oder auch als Gemeinde oder größere Struktur ist davon auszugehen, dass von irgendwo Hilfe kommen wird, weil alle selbst betroffen sein werden und keine freien Ressourcen zur Verfügung stehen. Das heißt, alles, was ich in der Situation benötigen könnte, muss ich jetzt vorbereiten und vor allem auch vor Ort dann Ressourcen verfügbar halten, weil die von woanders ziemlich sicher nicht kommen werden. Und damit unterscheidet sich das dramatisch von einem normalen Stromausfall. Länger dauert, ja, es hängt von sehr vielen unterschiedlichen Rahmenbedingungen ab, wie lange das dann wirklich dauern kann. Es ist zumindest davon auszugehen, dass es viele Stunden dauert, beim großflächigen Stromausfall das wiederherzustellen. Wenn es nicht ganz so schlimm ist, kann es durchaus binnen 6, 12 Stunden oder binnen eines Tages wieder überall funktionieren. Es gibt aber auch Einschätzungen, wenn das wirklich größer ist, dass es mehrere Tage dauern kann. In Österreich rechnen wir mit rund einem Tag, bis die Stromversorgung wieder funktioniert. In Deutschland gibt es Aussagen, dass es nur alleine das Übertragungsnetz wiederherzustellen 3 Tage dauern könnte. Und dann haben wir noch neben den 4 Übertragungsnetzbetreibern fast 900 Verteilnetzbetreiber, die dann sukzessive die Kunden wieder aufschalten müssten, was dann nicht mehr vorstellbar ist, wie lange das dauert. Und meiner Erfahrungseinschätzung ist, alles über 48 bis 72 Stunden großflächiger Stromausfall ist eigentlich kaum mehr beherrschbar oder reversibel. Weniger jetzt im Stromversorgungssystem, auch dort jede Stunde mehr bedeutet mehr Schwierigkeiten. Aber vor allem im Telekommunikationsbereich ist ab 48 Stunden die meiste Notstromversorgung zu Ende. Und wenn dort einmal die Ausfälle im Backbone-Bereich, also im Rückgrat des Systems passieren, dann ist dort mit erheblichen Hardware-Schäden zu rechnen und das wiederherzustellen, das kann man sich heute nicht vorstellen, weil es weder das Personal noch das Material gibt, um das zu ersetzen oder zeitnah zu ersetzen. Und damit wird man in eine ganz andere Dimension geraten, die für uns heute überhaupt nicht vorstellbar ist, aber grundsätzlich möglich wäre.
Nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine hieß es in der Energiemangellage, unsere Stromnetze sind sicher, die Stromversorgung ist sicher, Stromausfälle kommen ganz, ganz selten vor, man solle sich überhaupt keine Sorgen machen, da gäbe es keinen Grund zur Panik. Und dann wurde ein Wert in den Raum geworfen, der begründen soll, der belegen soll, wie sicher die Stromnetze sind, das ist der Saidi-Wert. Herbert Saruck, vielleicht können Sie uns diesen Wert einmal kurz erklären.
Der Saidi-Wert, jeder, der den verwendet als Begründung, dass alles in Ordnung ist, hat das Problem nicht verstanden oder macht Falschaussagen. Der Saidi-Wert ist ein Statistikwert, der eben ab 3 Minuten Stromausfall eben erhoben wird, und daher gibt es diese 10 bis 12 Minuten im Durchschnitt pro Kunde in Deutschland Stromausfall pro Jahr, wo es ein hervorragender Wert auch international gesehen ist oder der beste Wert, glaube ich, den es gibt. Das Problem beginnt damit eben ab 3 Minuten. Und wir sehen immer häufiger Stromunterbrechungen im Sekunden- oder Millisekundenbereich, Netzwische auch genannt, die eben statistisch nicht erfasst werden, aber vor allem in der Industrie und Produktion erhebliche Schäden auslösen können, bis hin auch bei Bäckereien, wo die ganze Backladung zu entsorgen ist, weil der Ofen eben so sensibel auf sowas reagiert und das nicht mehr fertig backen kann. Das heißt, es fehlen mal die ersten 3 Minuten, wo es erhebliche Ausfälle gibt. Ich habe da jetzt auch Kontakt in Bayern, in westlichen Regionen. Da gab es letztes Jahr 11 Stromausfälle. Und das hat erhebliche Schäden in der Produktion eben ausgelöst. Und das wird im Alltag kaum wahrgenommen, weil das eben sehr oft nur sehr kurze Ausfälle sind, die gar nicht in die Statistik geraten oder halt sonst auch nicht wahrgenommen werden, weil man über diese Schäden meistens nicht spricht, was ich sehr bedauere, weil damit klar wird, dass da dahinter wirklich mehr im Argen liegt. Ne? Und der Saidi-Wert bezieht sich vor allem auf normale Ausfälle, Das heißt, entweder durch Bagger oder jetzt Wetterlagen, wobei Extremwetterlagen, so wie Ahrtal, das wird gar nicht mitgerechnet und damit wird die Statistik natürlich auch ja, geschönt. Und ganz wesentlich ist, diese Statistik oder diese Ausfälle beziehen sich auf das Verteilnetz, also auf die unterste Ebene, eben die Kundenanbindung. Und das sagt eben nichts über die Systemstabilität auf der Höchstspannungsebene aus. Und ich hatte erst gestern ein Fachgespräch in einer kleinen Runde, wo ein Akteur, der eigentlich weltweit unterwegs ist, wenn es Störungen gibt, die man sich nicht erklären kann und da spezielle Messtechniken auch anwendet. Und er hat gesagt, er hat da in Deutschland eben Messungen laufen und in den letzten Jahren hat sich da ein gewisser Wert um den Faktor 500 verschlechtert. Und vor allem in dem Frequenzbereich, wo eigentlich niemand hinschaut. Er hat das aber schon vor 10 Jahren in Indien auch, er war dort zufällig dort, wie das Blackout eingetreten ist und dort auch die Messungen laufen gehabt. Und genau das war eben so ein Signal, das dort aufgetreten ist. Das heißt, wir sehen heute Dinge nicht, weil wir nicht hinschauen oder nicht realisieren, wo wir hinschauen müssen, weil das bisher ganz woanders eben gelegen ist und daher wissen wir gar nicht, was da wirklich momentan abgeht. Und das ist, wo wir einfach die aktuelle Situation unterschätzen und in meiner Fachwelt wird das auch gerne als Truthahnillusion bezeichnet. Das heißt, der Truthahn gewinnt auch mit jeder Fütterung das Vertrauen in seinen Besitzer, weil der kann es ja gut meinen, dass er ihn täglich gut versorgt und pflegt. Ihm fehlt halt nur eine Information, dass das dann nur einem Zweck dient, dass er dann verspeist wird. Und leider ticken wir auch oft so, schauen in den Rückspiegel, wie es bisher gelaufen ist, immer besser und daher auch diese fatale Fehleinschätzung, dass wir solche extrem seltenen, aber mit extremen Auswirkungen Ereignisse massiv unterschätzen. Und gerade die letzten 4 Jahre haben ja uns jetzt doch vielfach schon das Gegenteil bewiesen von der Pandemie über Krieg, über Inflation und so weiter. Und gerade auch jetzt die Eskalation im Nahen Osten, die wahrscheinlich in den nächsten Tagen neue Stufe erreichen wird. Alles Dinge, mit denen wir nicht mehr gerechnet haben oder nicht rechnen. Und daher auch die große Gefahr, insofern, weil Blackouts gibt es weltweit immer wieder oder auch geplante Lastabschaltungen, Load Shedding in Südafrika zum Beispiel, auch dort ist die Welt nicht untergegangen. Nur ist dort die Infrastruktur nicht so gut aufgestellt. Generell, daher sind die Menschen gewohnt, dass nicht immer alles verfügbar ist. Und das ist der Fluch vor allem für Mitteleuropa, weil bei uns in allen Bereichen so hohe Versorgungssicherheit von Strom, Wasser, Lebensmittel, Gesundheit etc. Vorhanden ist, gehen wir davon aus, das ist Naturgesetz und haben kaum mehr Rückfallebenen. Weder individuell, das ist besonders schlimm, aber auch auf organisatorischer Ebene fehlen meistens die Ablaufpläne, wie man mit sowas umgehen kann, auch für normale Stromausfälle, weil wir es zum Glück sehr selten brauchen. Aber wenn es dann doch eintritt, sind die Schäden enorm.
Genau. Ich glaube, Sie haben das angesprochen, dass es eine gewisse Gewöhnung bei uns hat. Es ist immer verfügbar, allzeit verfügbar. Mit den Multikrisen, also Pandemie, Lieferkettenprobleme, dann auch Ukraine-Krise, kam dann irgendwas, dann das Bewusstsein, dass man sich damit auseinandersetzt, wo kommt denn eigentlich auch unsere Energie her? Das hat man ja zur Not oder zuletzt eigentlich immer nur mit der Klimaschutzfrage begründet, diese Frage, wo kommt unsere Energie her? Mittlerweile dann auch die Frage, ist das denn sicher, wo unsere Energie herkommt? Wir haben es gesehen in den vergangenen Jahren durch die Abschaltung der Kernkraftwerke in Frankreich. In der Po-Ebene hatte auf einmal der Fluss Po in Italien so wenig Wasser, dass auch dort Kühlwasser für Kraftwerke nicht mehr zur Verfügung stand. Das sind ja also auch Klimawandeleffekte, die damit reinspielen. Auf einmal ergibt sich so ein großes Gesamtbild, dass das doch nicht alles vielleicht so hundertprozentig immer so sicher ist. Aber die Behörden sagen es ja im Moment sehr deutlich, sagen, da muss man sich eigentlich keine Sorgen machen, eigentlich keine Sorgen machen. Das ist vielleicht die richtige Formulierung, weil eigentlich ist alles auch ganz sicher. Ja, wer hat denn nun recht? Die Gegenstimme oder der Bedenkenträger?
Das wird die Zukunft weisen. Ne? Es wird verharmlost auf der einen Seite. Aus der Energiewirtschaftssicht ist natürlich so, dass man als Risiko-Owner immer andere Sicht hat, wie vielleicht jetzt jemand externer. Wobei der Externe jetzt auch nicht immer recht hat, der vielleicht ein bisschen überzeichnet oder halt sich mehr fürchtet und das überschätzt. Mein Zugang war immer, und ich mache das jetzt seit über 12 Jahren, ein systemischer Zugang. Also einfach systemwissenschaftlich, komplexitätswissenschaftlich. Und wenn wir einfach jetzt mit dieser Dekade, die ich beobachte, das anschaut, was sich da verändert und jetzt in naher Zukunft verändert, dann werde ich auch von Komplexitätswissenschaftlern, renommierten Wissenschaftlern bestätigt, das kann sich nicht ausgehen. Ne? Und das Ganze ist ganz banal, schon daran festzumachen, Stromversorgung ist eine sehr fragile Angelegenheit, was wir eben nicht wahrnehmen, weil es ja immer funktioniert. Aber es muss zu jedem Augenblick genauso viel Strom erzeugt werden, wie gerade verbraucht wird. Es muss immer ausgeglichen sein. Und das war bisher relativ gut möglich mit den Großkraftwerken, die eben Stoßdämpfer quasi im System integriert hatten, nämlich die rotierenden Massen, die den Strom erzeugen, die Generatoren, und die einfach Schwankungen ausgleichen. Und jetzt bauen wir diese Großkraftwerke ab, ersetzen das mit Wind und Sonne oder PV- und Windkraftanlagen. Und die haben diese Funktionalität nicht. Und wir hatten jetzt diese Woche die Situation in Holland erstmals, dass über 4 Stunden, wo nach 15 Minuten eigentlich jede Ungleichgewichtssituation ausgeglichen sein müsste, hat es 4 Stunden gedauert, waren 20% zu wenig Reserve verfügbar. Das gab es bisher nicht und das wird in den nächsten Wochen und Monaten durch den enormen PV-Ausbau wahrscheinlich noch häufiger auftreten. Wir sehen das derzeit in sehr vielen Ländern, in Spanien, in Portugal kostet der Strom seit über einem Monat eigentlich null. Also auch ist zwar für die eine Seite positiv, auf der anderen Seite keine Infrastruktur kann damit finanziert werden, wenn kein Einkommen da ist. Wir sehen es auch in Ungarn, in Holland speziell auch mit massiven Problemen. Deutschland, Österreich kommt jetzt auch dazu. Also die nächsten Wochen jetzt, wo im Frühjahr eben die Photovoltaik sehr gut Strom produziert, weil es nicht zu warm ist und da ihr Optimum erreicht, werden extrem herausfordernd. Und vor allem mit dieser Systemstabilisierung. Und wir haben eben immer mehr Strommengen aus Photovoltaik, was einerseits positiv ist, aber es wird immer vergessen, dass das eben nicht konstant ist und vor allem die Abendrampe macht mir besonders Sorgen. Das heißt, wenn die Sonne untergeht und dann durch Ersatzkraftwerke das Ganze ausgeglichen werden muss. Und wir sehen das in Kalifornien, wo man schon deutlich weiter ist, wo am Abend, also man hat dann am Abend um 19 Uhr einen Verbrauch von etwa 24 Gigawatt und davon werden 5 Gigawatt nur mit Batteriespeicher eingespeist, also die sehr schnell regelfähig sind, und dann noch 10 oder sogar mehr Gigawatt mit Gaskraftwerken, die auch sehr schnell regelfähig sind, wo man Momentanreserve habe. Dann gibt es noch Atomkraftwerke, die auch noch eine Rolle spielen, und dann noch Wasserkraftwerke. Das heißt, die haben sehr viel stabilisierende Masse da im System und trotzdem ist dort schon Feuer am Dach. Und bei uns kommen jetzt genau diese Effekte auch, aber wir bauen gleichzeitig immer mehr ab und haben eben diese Regelfähigkeiten Anlagen nicht. Gaskraftwerke, weil sie auch die teuren Anlagen sind, die dann halt gar nicht am Netz sind oder nicht mitspielen. Ne? Und wie sich das dann jetzt ausgeht, und Batteriespeicher haben wir in der Form überhaupt nicht. Diese Großspeicher, die sind jetzt im Kommen. Es gibt zwar eine größere Menge schon im Haushaltsbereich, aber die spielen eben nicht letztendlich mit, also nicht dann, wenn ich sie wirklich brauche, sondern wann der Kunde das einstellt. Und das deckt sich nicht unbedingt mit dem, was notwendig ist. Ne? Und dann helfen auch noch wichtig, Durchschnittswerte nichts, weil im Durchschnitt jetzt 50, 80% Strom aus Erneuerbaren, sondern es geht um jeden Augenblick, wo das passen muss. Und wir haben immer wieder Zeitfenster, und wenn die nur wenige Stunden sind, wo das gegen Null geht, erst jetzt im März, da war eigentlich erneuerbar fast 1 Gigawatt oder ein bisschen mehr wie 1 Gigawatt von 50 Gigawatt oder 60 Gigawatt, die gerade gebraucht werden. Und wie wir das ersetzen mit dem M-Rückbau, jetzt sind gerade wieder größere Mengen Kohlekraftwerke abgeschaltet worden, also die werden jetzt abgerissen. Wie das gehen soll in den nächsten Monaten oder auch nächsten Jahren, ist derzeit völlig unklar.
Genau, in Deutschland ist das eine sehr politische Debatte im Moment. Man sagt ja dann, okay, wir bauen jetzt Hochspannungstrassen, die großen Stromleitungen, die den Strom vom Norden, von den Windkraftwerken, Offshore-Windparks nach Bayern bringen sollen, mit großen Widerständen der Bevölkerung. Aber das allein ist es ja nicht. Ich habe eben rausgehört, es geht ja auch um die Netzstabilität, also wirklich dann in der Sofortzeit reagieren zu können, wenn jetzt irgendwo Bedarfe sind. Und Strom lässt sich ja, das ist ja mittlerweile auch bekannt, nicht in beliebigen Distanzen verlustfrei und schnell transportieren. Also man kann die Leitungen nicht glühen lassen. Aber wenn jetzt, ich sag mal, Sie hatten eben die Niederlande angesprochen, also gab es auf einmal 20% Mangel, also zu wenig. Noch wird so etwas im Europäischen Verbund ausgeglichen, richtig?
Genau, das ist ja, was dann übersehen wird, gilt für Deutschland jetzt, Niederlande oder auch Dänemark, wo fast nur mehr Wind ist dann. Oder Niederlande ist sehr viel Photovoltaik. Durch das europäische Verbundsystem, das von Portugal bis in die Osttürkei, von Sizilien bis nach Dänemark und seit 2 Jahren auch in die Ostukraine reicht, werden viele Effekte ausgeglichen. Und das wird dann immer als quasi Bestätigung gesehen, ja, es funktioniert ja trotzdem. Nein, es funktioniert, weil der Rest auch noch da ist. Aber der Rest wird auch gerade umgebaut. Für mich war auch neu in den letzten Wochen eben, dass in Ungarn sehr viel Photovoltaik gefördert worden ist und die so extrem ausgebaut haben und die jetzt auch in diese eben Problematik reinrutschen. Und wieder, der Durchschnittswert hilft hier nicht weiter, weil es geht darum, dass an der richtigen Stelle genug auch da sein muss. Und wir haben eben keine europäische Kupferplatte, wie der Markt es behandelt. Das heißt, dass der Strom überall gleich und verlustfrei verfügbar ist, sondern ganz wichtig eben über Leitungen geht. Und dieser Plan, diese 3 bis 4 großen Leitungen Nord-Süd zu bauen, war ja schon im letzten Jahrzehnt geplant bis zum Atomausstieg. Und die erste Leitung soll nach derzeitigem Stand zwischen 2027 und 2028 fertig werden. Also der Atomausstieg ist letztes Jahr dann endgültig vollzogen worden, aber die Ersatzmaßnahme, die dafür vorgesehen war, wird Jahre später in Kraft treten. Und dann habe ich noch immer das Problem, wenn im Norden kein Wind weht, habe ich im Süden trotzdem keinen Strom, wenn er nicht transportiert werden kann. Dann kommt noch hinzu, dass das eine völlig neue Technologie ist, in Kombination mit der bisherigen Systemtechnologie, sprich Gleichstrom mit Wechselstrom kombiniert, wo es in der Form bisher weltweit keine Erfahrung gibt. Das heißt, es gibt da Aussagen, dass das Jahre dauern kann, bis das wirklich funktioniert. Und dann habe ich wieder einen Single Point of Failure. Wenn man so eine leistungsstarke Leitung ausfallen sollte, warum auch immer, und da gehe ich jetzt nur mal von technischen Störungen aus, was zu erwarten ist, dann kann das für das System sehr kritisch bis tödlich werden, ne? Weil ich nur beschränkte Ersatzmengen habe. Und wir haben die Situation, auch EU-mäßig Vorgabe bis 2025 muss der europäische Strommarkt deutlich ausgeweitet werden. Das heißt, wir hatten bis vor wenigen Jahren in Österreich einen grenzüberschreitenden Stromhandel über die Kuppelleitungen von unter 20%. Und das muss bis nächstes Jahr auf mindestens 70% erhöht werden. Das heißt, im Strommarkt muss 70% der verfügbaren technischen Kapazität zur Verfügung gestellt bekommen, was im Alltag immer zwei Seiten, sowohl als auch im Systemischen, natürlich zu geringeren Preisen und effizienteren Nutzen, Ausnutzen der Betriebsmittel führt. Aber im Nebeneffekt, erstens, Transport bedeutet Verlustleistungen, das heißt, Verlustleistungen ist immer Wärme, das heißt eigentlich Beitrag zum Klimawandel. Und das andere ist, wenn wo eine Störung auftritt und es wird eben gerade großflächig der Stromaustausch durchgeführt, wie am 8. Jänner 2021, dann kann es zu großflächigen Ausfällen kommen, weil eben die regionale Robustheit nicht mehr da ist, um sowas abzufangen. Und das ist ein Side-Effekt, der einfach aus meiner Sicht einfach nicht mitbedacht wird oder ignoriert wird, weil der Markt regelt alles. Der Markt regelt das sicher auch, aber das Ergebnis wird uns nicht schmecken, weil wenn unsere wichtigste Lebensader ausfallen sollte, dann wäre das für uns ziemlich schnell nach wenigen Tagen eigentlich eine Überlebenskrise. Und das können wir uns nicht leisten eigentlich, ne?
Wie groß schätzen Sie denn die Eintrittswahrscheinlichkeit ein? Werden wir größere Stromausfälle, vielleicht sogar einen mehrtägigen Blackout zu Lebzeiten noch erleben in Zentraleuropa?
Definitiv. Also die Wahrscheinlichkeit ist eben, muss man mathematisch berechnen, das kann man nicht. So wie ich das System jetzt in den letzten 10 Jahren oder über 10 Jahren erlebt habe, was derzeit geplant ist und in den nächsten Jahren geplant ist, geht sich nicht aus. Also ich gehe fix davon aus, wie großflächig, wo alles betroffen ist, das lässt sich eben schwer einschätzen, weil das von sehr vielen Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt X abhängig ist. Aber ich sehe massive Kumulierung von Alltagsproblemen, das heißt, das System wird immer fragiler und es reichen halt dann Extremwetterereignisse oder so wie es derzeit halt auch sich häuft, externe Interventionen, das heißt Sabotageanschläge, bis hin auch geopolitisch möglich, dass man wirklich das gezielt einsetzt. Und das Problem ist, dass man das ja nicht wirklich steuern kann. Das heißt, wenn man sowas setzt und zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort, kann das einen Karteneffekt eben auslösen, der zu genau dem führt, was wir uns nicht vorstellen können. Und das ist in komplexen Systemen normal. Kleine Ursache, große Wirkung, Schmetterlingseffekt. Und wir bauen eben eben genauer jetzt immer mehr Komplexität ein mit Digitalisierung, die wir brauchen, damit wir es noch irgendwie beherrschen, weil wir heute Dinge können, die wir vor 5 Jahren noch gar nicht konnten, aber die dazu beitragen, dass es noch funktioniert. Aber natürlich auch die Verwundbarkeit wird erhöht. Ne? Und ich nehme nur das Cyber-Thema her. Wir sehen das in der Gesamtwirtschaft oder draußen, wo das völlig eskaliert und niemand kann mir erklären, warum, wenn wir mehr Digitalisierung in die Stromversorgung bringen, das dort nicht auftreten wird.
Ja, definitiv. Also die Angriffe auf, gezielte Angriffe auf kritische Infrastruktur, auch Energieversorgung, Trinkwasserversorgung, die nehmen ja zu. Wir erleben das ja bei uns auch in der Beraterpraxis, dann heißt es immer, ja, wir haben das ganz sauber getrennt. Ein Beispiel hat ein Energieversorger zu uns gesagt oder ein großer Versorger. Unsere Wasserwerke sind komplett aus dem Netz getrennt und irgendwann in der weiteren Beratung stellte sich dann heraus, dass es aber dann mehrere Fernzugriffsstellen, Schnittstellen gibt, damit Dienstleister die Anlagen fernwarten können. Also genau solche Schnittstellen, die es braucht, um gezielte Angriffe durchzuführen. Und es gibt ja aus Amerika bekannte Beispiele, wie dann auf einmal zum Beispiel die Chlorierung von Wasser oder andere Steuerelemente dann verändert worden sind per Zufall, weil jemand gerade auf den Monitor geguckt hat, ist das da aufgefallen. Dieses Glück darf man nicht immer voraussetzen. Das wird also ein sehr, sehr spannendes Thema bleiben.
Auch noch kurz ergänzt, wir hatten auch 2013 einen gefährlichen Zwischenfall in Österreich, ausgelöst durch einen deutschen Gasnetzbetreiber, der eine Teststellung aufgebaut hatte mit Smart Meter im Gasnetz und hat ein Telegramm abgesetzt, also ein Steuersignal, das eigentlich nicht in der Norm vorgesehen war, nämlich Antworten an alle. Und dieses Steuersignal hat sich irgendwie einen Weg in das österreichische Stromversorgungssystem, in die Leittechnik gefunden. Also irgendwo gab es eine Verbindung, die man nicht kannte. Und wir waren einen Tag im Blindflug unterwegs. Und das Ganze war nur mehr durch Telefonsteuerung beherrschbar. Was zum damaligen Zeitpunkt noch ging, unter den heutigen Rahmenbedingungen, wo täglich mehrere hundert Mal in Deutschland haben wir gehabt, jetzt schon 400 Eingriffe an einem Tag notwendig sind, da geht es schief. Und solche Querverbindungen, auch wenn sie sehr selten sind, aber irgendwo gibt es etwas, was man nicht weiß und das ist wieder Komplexität. Irgendwo gibt es ein Ding, das keine Ursache auslöst und dann eine Kaskade lostritt. Ne?
Genau, um das mal zusammenzufassen, also es gibt gute Gründe, an der Stabilität des Stromnetzes zu zweifeln. Die Eintrittswahrscheinlichkeit wird sich erhöhen oder hat sich schon erhöht und wird sich weiter erhöhen mit der Heterogenisierung der Energieversorgung. Gleichzeitig, es wird ein Ziel sein für eventuelle Cyberangriffe, auch geopolitische Angriffe, weil es halt eben die Abhängigkeit gibt. Und jetzt die Frage, Sie hatten es eben schon mal angedeutet, je größer die Region ist, die betroffen ist, desto weniger darf man auf Hilfe hoffen von anderen, richtig?
Ja, weil alle selbst betroffen sind und keine freien Ressourcen zur Verfügung stehen. Am Randgebiet kann man natürlich vielleicht ein bisschen mehr Hilfe erwarten, aber einfach die Dimension des Ausfalls ist so groß, dass nur punktuelle Hilfe möglich sein wird. Ne?
Ja, um es plakativ zu sagen, also als die Flutkatastrophe im Ahrtal war, natürlich konnte man dann Netzersatzanlagen, Stromerzeuger, Batteriespeichersysteme aus ganz Deutschland heranziehen, um sie dann da in diesem Tal in Einsatz zu bringen. Aber wenn ein ganzes Land betroffen ist oder ein halber Kontinent, wo soll das herkommen? Genau.
Genau, wir haben auch 2005 die Situation im Münsterland gehabt, wo ein Gebiet mit 250.000 betroffenen Menschen war, wo eigentlich die gesamten Großnotstromaggregate der Bundesrepublik dort im Einsatz waren, weil das bis zur Woche gedauert hat. Und wenn wir sagen, es ist nur halb Deutschland betroffen, einfach logistisch schon das irgendwo hinzubringen, aber auch dann, es wird nur punktuell wirklich helfen können. Und Münsterland war sehr ländlich geprägt, da war das kein Problem, aber sobald es in urbane Räume geht, helfen die ganzen Aggregate nichts mehr.
Ja, genau. Und wie sich Unternehmen und auch die Bevölkerung darauf vorbereiten kann auf ein solches Szenario, was ja definitiv im Bereich der Katastrophe anzusiedeln ist. Wie das genau funktionieren kann, das werden wir in der nächsten Folge uns genau anschauen. Deswegen bis hierhin schon mal ganz herzlichen Dank, Herbert Sauruck, und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Danke.